Ja, wir haben das bereits, ich habe das bereits angekündigt. Wir haben heute einen besonderen Tag für uns als Gemeindegründung in unserer Historie. Im Anschluss nach dem Gottesdienst feiern wir unsere Gründung ganz offiziell. Ja, wir waren jetzt einige Jahre lang unterwegs und in dieser Zeit sind wir stetig gewachsen. Also ich glaube, hier sitzen grob überschlagen mindestens viermal so viele wie in meinem ersten Gottesdienst, als ich hier war. Ja, wir haben mit der Zeit unsere Spur gefunden, wir haben Strukturen entwickelt und jetzt sehen wir also den Zeitpunkt, dass es jetzt richtig ist und gut ist, den nächsten Schritt zu gehen, so ein bisschen aus den Kinderschuhen herauszuwachsen. Und passend zu diesem Schritt haben wir zu Beginn des Jahres eine neue Predigtserie begonnen, und zwar eine Serie zu dem Thema Gemeinde für Gott und Mensch. Ja, wir wollen uns bewusst machen, dass es nicht einfach nur darum geht, irgendwie jetzt in irgendeinem Gemeindeverbandsregister geführt zu werden als FEG München Ost. Nein, wir wollen mehr. Wir wollen eine Gemeinde sein, die in unserer Stadt zu Gottes Ehre und dem Wohl der Menschen da ist. Also wenn du eine neue Gemeinde suchst, dann ist das für dich, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um uns kennenzulernen, weil wir versuchen, über die nächsten Wochen mehr zu erarbeiten, was eigentlich unsere Gemeindevision ist. Und wir hatten begonnen, in der ersten Predigt dieses Jahres hat Matthias Lohmann darüber gesprochen, dass Gott sein Volk aus dieser ganzen Welt zusammenschart und in einer Gemeinde zusammenbringt, sie errettet aus ihrer Rebellion und Gottlosigkeit aus einem primären Ziel und Grund. Nämlich, dass er verehrt wird, dass er angebetet wird in dieser Gemeinde. Und das Mittel, das Gott gebraucht, um Menschen zu erretten, das nennen wir Christen ganz schlicht die gute Nachricht. Das Evangelium von Jesus, das hatten wir letzte Woche bedacht. Jesus, der am Kreuz starb und wieder auferstand, um Sünder von ihrer Schuld zu erretten und ihnen ein neues Leben zu geben mit Gott. Und heute wollen wir auf das entscheidende Mittel hören, durch welches Gott sein Volk leitet und führt. Nämlich Gottes Wort. Das Predigtthema heute heißt Gemeinde und das Wort Gottes. Und unser Predigttext, den habt ihr ja bereits gehört, der kommt aus dem Buch Nehemia, aus dem Alten Testament. Und ich habe für euch heute drei Punkte, die wir gemeinsam bedenken wollen anhand unseres Bibeltextes. Erstens, wir wollen uns die Zentralität des Wortes Gottes anschauen. Die Zentralität des Wortes Gottes. Dann wollen wir die Verkündigung des Wortes Gottes bedenken. Die Verkündigung. Und letztendlich die praktische Bedeutung oder Anwendung für uns als Gemeinde vor Ort. Was bedeutet das für uns konkret? Die Zentralität, die Verkündigung und die praktische Bedeutung des Wortes Gottes. Und bevor wir starten mit unserem ersten Punkt, möchte ich noch beten. Vater, du bist ein Gott, der redet. Du bist ein Gott, der spricht. Du bist ein Gott, der sich offenbart und der kennengelernt werden kann. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch zu uns heute sprichst durch dein Wort. Dass dein Wort tief in unsere Herzen hineinsickert und dass es unser Leben verändert. Herr, du kannst es bewirken und darum bete ich. Amen. Lass uns unseren ersten Punkt bedenken, die Zentralität des Wortes Gottes. Bevor wir jetzt zu unserem Bibeltext kommen, dachte ich mir, macht es Sinn, einmal den historischen Kontext erst auszubreiten, mal aufzuzeigen, in was für eine Situation eigentlich hinein das Buch Nehemia spricht. Das Volk Israel war am Tiefpunkt seiner Geschichte angelangt, hat den Tiefpunkt sogar bereits durchlebt. Das Volk der Babylonier kam in das Land, eroberte das Land, zerstörte die Hauptstadt Jerusalem, brannte es bis auf die Grundfesten nieder, zerstörte auch den Tempel und letztendlich führten sie das Volk Gottes ins Exil, verschleppten sie nach Babylon. Der Tiefpunkt der jüdischen Geschichte. Und warum das alles? Der Prophet Jesaja, der das voraussah, sagt ganz schlicht, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft, spricht Gott, aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk geht ins Exil, weil sie keine Erkenntnis haben. Gottes Volk hatte Gottes Wort verworfen und die Folge war Gottes Gericht. Jetzt, wenn man die Geschichte von Israel betrachtet, dann sieht man, dass die nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie die Bibel aus dem Fenster geschmissen haben und gesagt haben, so, jetzt versuchen wir mal etwas Neues, wir nehmen das ein bisschen lockerer mit dieser Glaubenssache und vielleicht erlauben wir neben unserem Gott noch ein paar heidnische Götter von den Nachbarvölkern. So, das hat sich stetig entwickelt. Und sie hielten es vielleicht für tolerant und wertschätzend, so den verbündeten Nachbarstaaten gegenüber, wenn man auch mal einen Götzentempel und einen Götzenaltar für ihre Götter aufbaut. Das Volk Gottes nahm das nicht mehr so wichtig, hat es lockerer gesehen, war da toleranter, hat andere Dinge neben dem Wort Gottes mehr und mehr zugelassen. Und die ethnischen Anforderungen, die Gott in seinem Wort, seinem Volk gibt, durch die sie sich von den Nachbarstaaten unterscheiden sollten, die wollten sie auch nicht mehr so ernst nehmen. Ja, also eine Entscheidung für einen Menschen zu treffen und ein Leben lang diesem Menschen treu zu sein, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, dachten die sich. Ja, also das haben die Alten damals gemacht, ne, die Spießigen und so, aber heute sind wir ja in einer ganz anderen modernen Zeit, da geht es nicht mehr, da müssen wir das alles ein bisschen lockerer sehen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und so hat sich dieses Volk Stück für Stück von Gott und einem gottesfürchtigen Leben wegentwickelt. Gottes Volk verwarf Gottes Wort. Und die Folge davon war mangelnde Gotteserkenntnis und ein Leben, das alles andere als eine Beziehung zu Gott widerspiegelt. Nun lesen wir im Gottes Wort auch, dass Gott nicht einfach hier von einem Tag auf den anderen das Volk ins Exil geschickt hat, so, jetzt habt ihr mein Wort verlassen. Er hat wirklich lange um dieses Volk gerungen. Er hat alles Mögliche getan, um sie wachzurütteln, um sie aufzuwecken, weil sie sein Wort nicht mehr ernst nahmen und sie wollten einfach nicht hören. Und dann berichtet uns die Schrift von diesem letztlichen, konsequenten, man mag sagen, Erziehungsmittel Gottes. 70 Jahre Exil in Babylon. Aber diese Zeit war bereits überwunden zur Zeit unseres Bibeltextes. Gott hatte auch versprochen, dass er sein Volk wieder heimbringen will, dass er sein Volk wieder ins Land zurückholen will. Und dieses Volk Israel, das einst so störrisch war, es sollte wieder ein Licht sein, eine heilige Nation, eine heilige Gemeinde für das Umfeld. Und so kamen sie also zurück ins Land, bauten die Stadt wieder auf und stellten Gott wieder in den Mittelpunkt. Und das ist quasi eigentlich nichts anderes wie Gemeindebau. In einer, ich sag mal, Umgebung, wo Gott nicht mehr präsent war, das Volk Gottes zusammenkommen zu lassen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und diese Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln und ein Licht zu sein für die Menschen drumherum. Nun war klar, dass das nicht einfach nur dadurch geschah, dass man den Tempel wieder aufbaut und die Stadtmauern, diese äußerlichen Strukturen, haben Israel nicht zu einem heiligen Gottesvolk und Licht gemacht. Nein, was wirklich wieder aufgebaut werden musste, war die Beziehung Gottes in ihren Herzen. Was wieder erstrahlen musste, war die Heiligkeit Gottes in ihrem Leben. Und wie das geschah, das lesen wir jetzt hier in unserem Bibeltext. Hier heißt es in den ersten beiden Versen, und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Ja, wir lesen hier vom ersten Tag des siebten Monats. Das war ein großer Festtag. Das ganze Volk machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Das heißt, mehrere tausend Menschen pilgerten nach Jerusalem zum Posaunenfest. Und da versammelten sie sich am Wassertor, quasi der Marienplatz Jerusalems. Aber nicht einfach nur, um die üblichen Festtagsriten durchzuführen. Ja, Gott hat da Gesetze gegeben, die sie einhalten sollten, zum Beispiel Opfergaben und sonst was. Nein, dieses Volk wollte mehr. Ja, wir kennen das vielleicht auch an unseren Festtagen, da gibt es so gewisse Rituale, man geht in die Kirche oder sonst irgendwas. Das Volk wollte mehr. Sie hungerten nach Gottes Wort. Schaut mal her, hier in Vers 1 heißt es, sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes holen solle. Das Volk ergreift Initiative und sagt, wir wollen von Gott hören. Wir wollen unseren Gott kennenlernen. Wie bezeichnend ist es, während Mangel an Erkenntnis das Volk letztendlich in den Untergang führt, das sehen wir hier, wo das Volk zurückkommt, wo das Volk sich wieder auf sein Gott besinnt, da hungert es nach Gottes Erkenntnis. Und so sprechen sie hier zu Esra. Esra, könntest du uns bitte die Bibel auslegen? Ich muss euch sagen, das ist echt der Traum eines jeden Predigers, wenn da so eine Volksschar sich vor einem versammelt und sagt, wir wollen von Gott hören. Gib uns Gottes Wort. Wenn sie dann so richtig hungrig und zappelig auf den Sitzen sitzen und einfach was hören wollen. Das ist wundervoll. Und so kommen diese Menschen zu einem Mann namens Esra. Es ist die Frage, wer war eigentlich Esra? Wer war dieser Esra? War das der erfolgreiche Bestseller-Autor damals? So ein Mann mit geschliffener Rhetorik, der die Volksmenge begeistern konnte? War es einfach ein cooler Typ, den man gerne aufschaute? Keine Ahnung. Was uns das Wort aber von Esra berichtet, ist, dass er war ein Schriftgelehrter. Das heißt, ein Mann, der in Anführungsstrichen jeden Tag viele, viele, viele Stunden in seinem Elfenbeintürmchen am Schreibtisch saß, seine Schriftrollen durchgewälzt hat, weil er Gott kennenlernen wollte. Auf dem Neudeutsch war er ein Bible-Nerd. Er war jemand, der die Bibel liebte. Im Buch Esra, da heißt es von Esra, Kapitel 7, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israels Satzung und Recht zu lehren. Sein ganzes Herz hing an diesem Buch. So, und hier sehen wir das Volk Israel und es kommt und es will eine Predigt hören. Und von wem will es eine Predigt hören? Von diesem Mann, der so ergriffen ist, der dieses Wort liebt. Weil sie sagen, da, der kann uns die Bibel so auslegen, dass Gott uns ganz groß wird. Ja, das Volk Israel wusste, es braucht nicht einfach nur 5 Tipps für ein glückliches Leben, 3 Ratschläge für eine gesunde Ehe und wie man zu einer erfolgreichen Beziehung mit dem Chef kommt in nur 5 Schritten oder sonst irgendwas. Sie wollten ihren Gott kennenlernen. Wir sehen die Reformation in Anführungsstrichen, dieser Neuaufbau Israels, dieser geistliche Neuaufbau, der begann mit dem Blick auf das Wort Gottes. Und das ist gar keine einmalige Sache, die es damals gab, ihr Lieben. Die Kirchengeschichte hat uns das immer und immer und immer wieder gezeigt. Die Reformation, die maßgebend die ganze Welt eigentlich verändert hat, uns unsere deutsche Sprache letztendlich geschenkt hat, unsere Arbeitsethik daraus gebracht hat, so viele Dinge, das war eine Bibelbewegung. Das Kernanliegen der Reformatoren war, zurück zu dieser Bibel zu kommen, weil die nicht mehr im Zentrum war, und das zu lehren und zu glauben, was in der Bibel steht. Oder man mag vielleicht die großen Erweckungsbewegungen des 18. Jahrhunderts betrachten. Charles und John Wesley oder später vielleicht auch William Booth und die Heilsarmee, das waren Menschen, die haben Gottes Wort wieder in eine Gesellschaft reingebracht, die sich vorher nicht mehr für Gottes Wort interessiert hatte. Und ratzfatz hat sich wirklich ein ganzer Landstrich verändert. Ganze Städte hatten sich verändert. Kneipen mussten dicht machen, weil die Leute nicht mehr zum Saufen gingen. Die wollten früh ins Bett, um sonntags in die Kirche gehen zu können am Samstag. Alles geschah durch die Bibel. Und ihr Lieben, ich glaube auch immer wieder in der Gegenwart sehen wir das. Ja, ich weiß, es gibt so ein paar Kirchen, wo die Prediger jetzt nicht wirklich Gottes Wort predigen. Die sind auch voll. Da hört man das, was man hören will. Aber auch die werden irgendwann vergehen. Im Normalfall ist es heute so, dass die Kirchen dicht machen, die dem Volk Gottes nichts mehr aus der Bibel zu verkündigen hat. Es wundert mich nicht, dass immer mehr Kirchen zu Moscheen werden sogar oder zu Pubs oder sonst irgendwas. Aber die Gemeinden, die voll werden, sich füllen, das habe ich immer und immer wieder erlebt, das sind die Gemeinden, die Gottes Wort lieben und predigen. Und jetzt schaut mir her, Vers 2 wird noch faszinierender. Wenn wir hier weiterlesen, da heißt es, Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, wie sie gewünscht hatten. Und vor wen? Esra brachte es vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Das ganze Volk sollte Gott kennenlernen und auf Gottes Wort hören. Und hier lesen wir von Männern und Frauen, und das war mal damals etwas früher als heute. Ja, heute sind ja manche mit 30 noch nicht erwachsen. Das war damals etwas anders in Israel. Aber zusätzlich heißt es hier, alle, ein jeder, der Verständnis hatte, das heißt, der vernunftfähig war, das heißt, auch kleinere Kinder, alle sollten Gott in seinem Wort kennenlernen. Ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was vor dem Exil passierte. Wie konnte denn ein Volk Stück für Stück Gottes Wort aus dem Zentrum verlieren? Ich denke, eine Hauptsache war das, dass Eltern einfach nicht mehr den Fokus auf die Bibel gelegt hatten und ihren Nachwuchs damit vermittelt haben, dieses Buch ist nicht wichtig. Und Stück für Stück kam es aus dem Zentrum. Hier, bei der Erweckung, bei der Reformation passiert genau das Gegenteil. Die Eltern sagen, meine Kinder müssen dieses Wort hören. Und so setzt sich das ganze Volk da also hin vor Esra, weil es Gottes Wort hören möchte. Weil es Schwarzbrot möchte. Wir sehen hier also als erstes, das Volk Gottes hatte ein Bewusstsein für die Zentralität des Wortes Gottes. Hatte Hunger nach dem Wort Gottes. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Zur Methodik, wie dieses Wort an das Volk kommen soll. Wie soll es an den Mann kommen? Punkt 2, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Lasst uns mal weiterlesen, ab Vers 3, da heißt es, und er las daraus vor dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtete. Und neben ihm standen eine Handvoll weiterer Männer mit interessanten Namen. Und dann heißt es in Vers 7, dass noch mehr Männer mit ebenso interessanten Namen in der Volksmenge standen. Und während also Esra und die Männer auf der Holzkanzel Gottes Wort vorlasen, haben die anderen Männer in der Menge das Gesetz erklärt, so dass jeder, der es hörte, den Sinn verstand. Das Volk Gottes war hungrig nach Gottes Wort. Es kommt zu Esra, es sagt, Esra, gib uns die Bibel. Und was kriegen sie? Die volle Dröhnung. Bibelintensiv, hier heißt es, vom hellen Morgen bis zum Mittag. Mehrere Stunden, ja, vielleicht 5, 6, 7 Stunden, saßen die Leute da und schaut mal her, hier Vers 3 sagt, und ihre Ohren waren auf das Gesetz gerichtet. 5, 6 Stunden gespannt auf dem Stuhl sitzen, um Gottes Wort zu hören. Wow, oder? Jetzt ist die Frage, was passiert da eigentlich genau, ja? Ist es wirklich so ein 6-stündiger Bibelvortrag? So eine 6-Stunden-Predigt ohne Punkt und Komma? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Ganze etwas interaktiver war. Wenn ich diese Verse zusammenfasse, dann verstehe ich das so, dass quasi auf diesem großen Holzpodest, das extra aus diesem Zweck gebaut wurde, witzigerweise wie unser kleiner Holzpult hier, da standen die und sie predigten das Wort und sie lasen es vor. Und dann glaube ich, dass es immer wieder Pausen gab, damit Menschen, wie hier in Vers 7 und 8, vielleicht in so Kleingruppen, nochmal das Wort näher auslegen konnten, Rückfragen vielleicht gestellt werden konnten. Also ich glaube, es war so eine Art wie Bibelschulunterricht. So ein Tag Martin Buzer Seminar intensiv oder sonst sowas. Ne? Kleine Schleichwerbung am Rande. Sowas in der Art haben sie da erlebt. Aber wie konnte das Volk das eigentlich durchstehen? Kannst du dir das vorstellen, 5, 6 Stunden intensiv zuzuhören, wie jemand das Wort Gottes vorliest, das Gesetz? Und glaub mir, es gibt manche, ich sag mal in Anführungsstrichen, eher trockene Passagen im Gesetz des Alten Testamentes. Das ist nicht alles so lebendig. Wie konnten diese Menschen so lange da sitzen und zuhören? Wisst ihr, ich glaube, die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Sie konnten so lange zuhören, weil sie glaubten, dass das, was ihnen gepredigt wird, das autoritative, relevante, für ihr kleines persönliches Leben relevante Wort Gottes war, das etwas mit ihnen machen kann. Und das erinnert mich witzigerweise an meine Bibelschulzeit. Ich weiß nicht, ob du dieses Problem kennst, abends nicht früh genug ins Bett zu gehen und morgens früh raus zu müssen. Für mich war das so ein chronisches Problem damals, kenne ich heute natürlich nicht mehr. Während der Bibelschulzeit wirklich, wie wahrscheinlich viele Studenten, die Nacht durchzumachen und am nächsten Tag im Unterricht sitzen zu müssen. Und ich kann mich noch an einen Unterricht ganz speziell erinnern. Da bin ich in die Bibelschule gegangen und ich war so fertig, ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich den Tag überleben soll. Ich bin so müde, ich hoffe, irgendwie kann ich in die letzte Reihe sitzen und irgendwie einschlafen, sodass er es nicht merkt. So, und dann setze ich mich also in die Bibelschule und dann sehe ich, oh, heute ist einer meiner Lieblingsdozenten dran. Und was macht er? Ein Tag intensiv ein Bibelbuch bearbeiten, Johannes. Und der Mann hat angefangen zu predigen, in Anführungsstrichen, von morgens 9 Uhr bis nachmittags 16 Uhr. Und ich klebte an seinen Lippen, weil dieses Wort so unfassbar war, weil es mir so ins Leben gesprochen hatte, weil ich wusste, das ist so wahr, so ernst und so interessant. Und es hat mich umgehauen, weil Gottes Wort so spannend und so lebensnah und so relevant ist. Darum wollte ich es hören, darum konnte ich es hören, trotz meiner Müdigkeit. Und ich hoffe für uns ganz praktisch, ihr Lieben, dass das uns zeigt, dass solche Sprüche wie "Du kannst über alles predigen, Herr Pastor, nur nicht über 20 Minuten" fehl am Platz sind. Ich würde sagen, sogar völlig deplatziert sind. Ja? Das Problem ist nicht, wie lange jemand predigt, sondern was einer predigt. Ich würde dir empfehlen, das nächste Mal, wenn du nach 20 Minuten sagst, ich habe keine Lust mehr, vielleicht einfach mal vor der Predigt zu beten und sagen, Gott, nimm all die Gedanken, die mich abhalten. Und Gott, gibt diesem Prediger gute Worte und bitte auch irgendwie eine Sprache, die interessant ist und nicht langweilig klingt, damit ich wirklich gespannt zuhören kann. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann darfst du dich beim Prediger beschweren, okay? Aber nicht, dass er es gewagt hat, mal wieder an die 40 Minuten zu predigen, sondern wie er um alles in der Welt es geschafft hat, 40 Minuten lang dieses unendlich kostbare, lebensnotwendig, unfassbar spannende, total lebensnahe, praxisorientierte Wort Gottes so langweilig zu predigen, dass keiner etwas davon mitnehmen kann. Ihr Lieben, wenn uns Gottes Wort wichtig ist, dann wollen wir zuhören. Und dann ist es egal, ob da ein Esra steht oder ein Hasbadana oder ein Meshulam. Wenn dieser Mensch Gottes Wort uns aufschließt und wirklich dieses Wort liebt und es ernst damit meint, dann vergeht manchmal so schnell die Zeit, dass man sich nach 40 Minuten fragt, wie kann der eigentlich schon alles gesagt haben? Ich könnte noch mal 40 Minuten da sitzen. Ja, wenn die Zentralität des Wortes Gottes für die Menschen wichtig ist, wenn sie das Wort Gottes hören wollen, dann verstehen sie, die Lesung und die Verkündigung des Wortes Gottes ist zentral für unsere Gemeinde. Wir brauchen dieses Wort. So, lass mich uns fragen, wie schaut es mit uns aus? Wie denkst du in deinem Herzen über Gottes Wort? Wie wichtig ist dir Gottes Wort? Glaubst du, dass Gottes Wort relevant ist für alle Bereiche deines Lebens? Glaubst du, dass nichts wichtiger für uns ist als FEG München Ost, als dass wir Gottes Wort in allen Bereichen hochhalten? In Gottesdienst, im Hauskreis oder in unseren One-on-One Bible Studies? Ihr Lieben, lasst uns wirklich dafür beten, dass wir eine so große Liebe zu Gottes Wort bekommen, dass wir einen Eindruck von seiner Relevanz bekommen, dass uns das Gottes Wort so zentral erscheint und dass wir es hören wollen. Und wenn wir begreifen, dass es letztendlich die Unkenntnis des Wortes Gottes war, die Gottes Volk immer wieder in die Irre brachte und in Anführungsstrichen auch heute dazu Gemeinden bringt, dass sie den Laden dicht machen müssen, und zeitgleich das Wiederfinden des Wortes Gottes Gemeinden sprießen lässt, entstehen lässt, aus dem Nichts in öffentlichen Schulgebäuden zum Beispiel, dann erfüllt es jemanden mit tiefer Dankbarkeit. Und das sehen wir hier auch in den Versen 5 und 6. Als Esra dieses Wort öffnete, da haben alle ganz gespannt geschaut und dann standen sie auf. Und dann heißt es in Vers 6, dass Esra Gott pries für sein Wort und das ganze Volk stimmte mit ein und sagt, ja, Amen, Amen, Gott, dieses Wort ist lebendig und kann unser Leben verändern, unsere Stadt sogar umkrempeln. Und dann fielen sie nieder und beteten Gott an. Ja, wenn Gottes Wort im Zentrum ist, dann macht es uns zu Anbetern. Ich glaube also nicht, dass das Problem ist, dass wir zu viel Bibel hören. Ich glaube, das Problem ist oft, dass wir zu wenig Bibel verstehen. Und es führt uns weiter zu den letzten beiden Versen. Dort heißt es, dass wieder eine Schar von Männern mit interessanten Namen in der Gruppe stand. Und sie erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Wir hier in der FEG München Ost legen einen großen Fokus auf die Bibel im Gottesdienst, aber auch ganz besonders darauf, dass sie ausgelegt wird, dass sie erklärt wird. Ja, für gewöhnlich machen wir das wie heute so, dass ein Predigttext aus der Bibel genommen wird und dass dieser Bibeltext vorgelesen und erklärt wird. Also quasi eigentlich genau das Gleiche wie das, was damals geschah. Ja, Vers 8 sagt hier, die Männer erklärten den Sinn so, dass die Menschen Gottes Wort verstehen konnten. Ja, damit will ich nicht sagen, dass wir thematische Botschaften irgendwie verwerfen, aber unser Hauptanliegen ist, dass wir Gottes Wort verstehen und dass es uns deutlich wird, dass es ausgelegt wird, dass es erklärt wird, dass es in unser Leben übertragen wird. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, wenn Gottes Wort uns erkenntlich gemacht wird, wenn uns jemand dieses Wort nahelegt, dann wirkt es Frucht im Leben eines Gläubigen. Und ihr habt eine kleine Hausaufgabe für heute. Ihr dürft den Kontext mal danach weiterlesen und sehen, was diese Predigt des Wortes Gottes mit dem Volk macht. Wir sehen einerseits, dass sie von ihren Sünden überführt werden. Und wir sehen andererseits, dass das Volk tief dankbar wird, weil es erkennen darf, dass in Gott alle Hoffnung ist. Und das macht sie freudig in ihrem Gott. Und da kommt dann auch dieser bekannte Vers, die Freude an dem Herrn ist unsere Stärke. Das alles geschieht nur da, wo die Relevanz des Wortes Gottes erkannt wird, wo Gottes Wort verkündigt wird und ausgelegt wird, deutlich gemacht wird. Und das führt uns letztendlich dann zu einer praktischen Frucht. Und das ist unser dritter Punkt. Ich weiß, manch einer mag sich jetzt sagen, okay, das klingt ja alles schön und gut. Das Problem an der ganzen Sache nur, es ist ja Altes Testament, es ist ja Volk Israel. Was hat es denn eigentlich mit der Gemeinde zu tun? Ist denn die Gemeinde weniger bibelorientiert als das Volk Israel? Lasst mich euch die schnelle Antwort geben, absolut nicht. Ich könnte euch bestimmt 100 Verse aus dem Neuen Testament vorlesen, die sagen, die Bibel muss eigentlich alles für die Gemeinde sein. Ja? Zum Beispiel Epheser 2, Vers 20, wo es heißt, es ist das Fundament, das Wort der Apostel und der Propheten, auf dem die Gemeinde aufgebaut wird. Jesus selbst hat gesagt, mein Hauptding, warum ich eigentlich in diese Welt gekommen bin, Lukas 4, Vers 43, ist, damit ich das Wort Gottes predige. Paulus ermahnt seinen Schützling Timotheus und sagt, Timotheus, predige das Wort, halte an, weise die Menschen zurecht zur Zeit und zur Unzeit, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das Wort Gottes ist im Zentrum der christlichen Gemeinde des Neuen Testamentes. Nun, die Frage ist also letztlich, was bedeutet für uns das praktisch? Und ich habe zusammenfassend 5 Punkte. Erstens, Gottes Wort muss für uns als FEG München Ost zentral sein und bleiben. Wir dürfen die Erkenntnis Gottes nicht verwerfen wie das Volk Israel, sondern wir müssen erkennen, wenn wir Bestand haben wollen und wenn wir Frucht bringen wollen, dann müssen wir dieses Wort lieben und suchen. Es muss uns alles werden. Glaubt mir, ihr Lieben, es hat mein Herz gebrochen, als ich vor einigen Wochen in England war und eine riesige, wunderschöne Kirche gesehen habe, die jetzt ein riesiger Pub ist. Ein riesiger Pub. Die anglikanische Kirche musste das Gebäude verkaufen, weil keiner mehr reinging. Was für eine Trauer, dass so viele Gemeinden dicht machen. Gottes Wort muss für uns zentral sein. Zweitens, Gottes Wort führt zu einer engen Gottesbeziehung. Ich glaube, dass es eine große Wahrheit ist, dass dein Umgang mit der Bibel viel aussagt darüber, wie deine Beziehung zu Gott ist. Und ich vergleiche das immer wieder gerne mit einer Ehe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Mann, der sagt, ja, ich liebe meine Frau sehr. Einmal die Woche höre ich mir eine halbe Stunde von jemand anderem an, wie sie eigentlich ist. Mehr beschäftige ich mich eigentlich mit ihr nicht, aber einmal die Woche erzählt mir jemand anderes, wer meine Frau ist. Würdet ihr so einen Mann abkaufen, dass er seine Frau liebt und wirklich von Herzen kennt und sich mit ihr auseinandersetzt? Ich glaube nicht, oder ihr Frauen? Gottes Wort führt zu einer lebendigen Beziehung. Und das sehen wir auch hier. Das Volk macht ja wirklich also totale Emotionen durch. Es freut sich, es ist gespannt. Es ist erschüttert über die eigene Schuld. Es ist tief bewegt von Gott. Es ist dankbar, es fällt vor ihm nieder, es betet an. All das ist Frucht. Das würde mir sagen, das ist lebendiges Christsein. Es ist Frucht aus der Erkenntnis Gottes. Drittens, Gottes Wort braucht jedermann. Wir müssen erkennen, dass jeder Mensch Jesus kennenlernen muss, und zwar so, wie er wirklich ist. Jeder Mann und jede Frau, egal mit welchem Bildungsstand, aus welchem Land, und auch jedes Kind. Kinder brauchen den gleichen Jesus wie Erwachsene. Kinder müssen den gleichen Jesus kennenlernen, und deswegen muss es unser Anliegen sein, dass wirklich jeder in der Gemeinde und, wenn es geht, jeder in unserer Stadt von diesem Jesus hört. Viertens, Gottes Wort sollte überall sichtbar sein. Das bedeutet ganz praktisch, Gottes Wort muss unser Gemeindeleben ausmachen, unseren Gottesdienst, unsere Hauskreise, alles sollte Gottes Wort widerspiegeln. Und fünftens, Gottes Wort sollte von uns allen gelernt, gelebt und erklärt werden. Das war der Ausspruch über Esra. Er bemühte sich, das Wort Gottes kennenzulernen. Er strebte danach, auch dementsprechend zu leben, und er hatte so eine Sehnsucht danach, das zu erklären. Ja, von Esra heißt es, dass er ein Levit war, ein Priester. Und damals in Israel war das die Aufgabe einer besonderen Volksgruppe, dass sie Gottes Wort auslegt. Jetzt wissen wir aber aus dem Neuen Testament, da heißt es, wir alle, du und ich, sind ein heiliges Priestertum. Und das heißt, du und ich, wir alle haben die Chance, Menschen von Gott zu erzählen. Damit Menschen Gott kennenlernen und dass Menschen so bewegt werden, wie das Volk Israel damals. Ihr Lieben, wir feiern heute ein großes Fest, weil Gott Gemeinde baut. So hat es in seinem Wort versprochen. Und ich hoffe, dass wir als FEG München Ost immer mehr lernen, was es bedeutet, Gottes Wort ins Zentrum zu stellen, Gottes Wort zu verkündigen und ganz praktisch Gottes Wort in alle Bereiche unseres Gemeindelebens hineinzutragen. Amen.